Herzlich willkommen zu dem Interview-Podcast von Family Life. Ich heiße Marc Barrett und ich interviewe heute den Professor Dr. Guy Bodemann. Er ist Professor für Psychologie an der Universität Zürich und arbeitet als Paartherapeut und Ausbildner. Seine Schwerpunkte sind Paar und Familie und Prävention von Beziehungsstörungen. Er ist einer der bekanntesten Beziehungsexperten. Und kürzlich ist sein Buch «Mit ganzem Herzen lieben» erschienen. Über das werden wir heute sicher auch noch reden. Ich bin sehr gespannt auf das Interview. Herzlich willkommen, Guy Bodemann.
Grüezi, Herr Barren.
In unserem letzten Interview haben Sie die Liebe mit so einem zarten Pflänzchen beschrieben. Einem Pflänzchen, wo man muss pflegen, wo Licht braucht, wo düngt muss werden, wo Wasser braucht. Und Sie haben auch gesagt, wenn man die Liebe vernachlässigt, wenn man die nicht pflegt, dann ist es wie bei einer Pflanze, dann geht sie mit der Zeit ein. Das Gegenteil ist aber auch wahr, wenn sie die nötige Zuwendung bekommt, dann kann die Pflanze wachsen und gedeihen. Wieso sind Ihnen so gesunde, starke Beziehungen so wichtig und wieso setzen Sie sich so dafür ein?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Oder? Man hat ja häufig, wenn man mit der Gesundheit mal anfängt, oder? Man hat ja ganz häufig so das Gefühl, Gesundheit ist etwas, wo jede Person selber verantwortlich ist. Man hat auch so eine individuelle Gesundheit von der Gesundheit von einer Person. Das heisst, wenn eine Person krank ist, nehmen wir jetzt mal physische Krankheiten, sei das jetzt Grippenanfälligkeit, bis sie eben auch zu schwere Krankheiten, Herz-Kreislauf-Störungen, Krebs und so weiter und so fort. Das wird ja ganz häufig als etwas angeschaut, was in der Person selber liegt. Aber die psychischen Störungen, sei es Depressionen, Angststörungen, Zwang oder was auch immer, ist so ein bisschen die Sicht, die Person hat das Problem, die Person hat die Krankheit. Und was wir aus der Vorstellung sehr schön wissen und auch sehen, ist, wie ganz stark eigentlich die Störungen eingebettet sind in den sozialen Kontext und insbesondere bei Partnerschaft. Also es gibt Studien, die zeigen, wenn man nur schon das Faktum in einer Partnerschaft zu leben, erhöht die Wahrscheinlichkeit von der Langlebigkeit. Also die Leute, die eine Partnerschaft haben, also eine committede, stabile Partnerschaft, es braucht nicht eine Nähe zu sein, aber einfach eine Partnerschaft, wo man sagt, mit dieser Person ist man zusammen, fühlt sich auch als Paar, dann sieht man, dass die Personen wesentlich länger leben tun. Wir sehen, die haben wesentlich geringere Risiken eben für schwere Krankheitsverläufe. Man sieht auch in einer Studie, zum Beispiel nach Herzinfarkt, die Personen, die zurückkehren nach dem Spitalaufenthalt in eine glückliche Partnerschaft, die haben ein signifikant höheres Überlebensrisiko als die, die zurückkehren in eine Partnerbeziehung, die negativ geprägt ist. Und vor dem Hintergrund sieht man schon ganz stark die Bedeutung eigentlich von der Partnerschaft, einmal nur in einer Partnerschaft zu sein, aber b eben auch von einer glücklichen Partnerschaft. Und das ist echt die Mischung, die man echt sieht. Glücklich, stabil, ist echt da so die beste Voraussage ermöglicht.
Das ist spannend. Also die Partnerschaft wie auch als Schlüssel zu ganz vielen anderen Lebensbereichen oder eine gesunde, committede Partnerschaft als Schlüssel zu ganz vielen anderen Lebensbereichen. Mich würde wundern, haben Sie schon lange oder schon immer so den Berufswunsch gehabt, das zu machen, was Sie jetzt machen? Oder hat sich denn das auch mit der Zeit einfach so entwickelt? Oder haben Sie immer schon die Perspektive gesehen, ja, wenn ich an dem Punkt ansetze, dann kann ich ganz, ganz viel positive Veränderungen in der Gesellschaft bewirken?
Ja, es ist natürlich schon gewachsen. Also ich bin ja ursprünglich aus der Stressforschung. Also als ich studiert habe, der Professor Perret war eigentlich ein bekannter Stressforscher gewesen. Natürlich, Stress ist immer auch definiert worden als ein individuelles Phänomen. Das ist ein Einschätzungsprozess, den man selber vornimmt, wo man eine Situation eben bewertet. Und aufgrund von dieser Bewertung gibt es nachher eben eine Resultante, nämlich eben Stress. Sei es jetzt eben Traurigkeitsstress, Angststress, Ärgerstress, was auch immer. Aber im Prinzip ist das eigentlich eine ganz spannende Theorie, die ich besagt, das ist immer eine Interaktion, ein Zusammenspiel zwischen Person und Umwelt. Also keine Situation per se ist Stress. Das kann sich eigentlich, was man nehmen, das ist völlig egal. Das kann jetzt aber zum Beispiel eine Geburt sein, es kann ein Todesfall sein. Das Ereignis per se ist eigentlich nicht Stress, sondern es wird erst zum Stress durch die Einschätzung von der Person. Und das ist so ein bisschen dort, wo ich gestartet habe bei meiner Karriere, mit dieser stresstheoretischen Überlegung. Und da habe ich als junger Lizenziant, der schon die Lizenziatsarbeit damals, als Doktorat, habe ich darauf gemacht, mal zu schauen, wie sieht es über Paar aus. Also wenn man Pärli stressen tut, das war so meine erste Studie, die ich gemacht habe. Wir haben ein Paar im Labor gestresst, haben die voran videografiert vor der Stressinduktion und nach der Stressinduktion und haben geschaut, was passiert in diesen Interaktionen. Und es war hochspannend zu sehen, dass die Kommunikationsqualität um 40% einbricht. Das heisst, genau die gleichen Paare, die wir vorhin gesehen haben, die haben anständig, nett miteinander geredet, die haben sich interessiert füreinander, die haben sich auch Komplimente gemacht, die haben nachgefragt, Interesse zeigen. Und als sie gestresst sind, sind die plötzlich sehr unwirsch geworden, sind die sarkastisch geworden, haben die das ganze Positive eigentlich abgeschraubt und sind eigentlich sehr unangenehm und eben im ganzen Bild eigentlich sehr negativ geworden. Und ich habe gedacht, das ist doch sehr spannend. Also man hat genau die gleichen Paar, die sind eine halbe Stunde später nach der Stressinduktion zeigen die ganz ein anderes Bild. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich dachte, was passiert da? Also wie kann das sein, dass sich genau die gleichen Leute, nur wenn sie gestresst sind, so ganz anders miteinander umgehen? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der nachher noch entscheidender ist für meine ganze Forschungsausrichtung, ist, dass ich realisiert habe, dass die Paare neben dem, dass sie negativer werden, auch etwas zeigen, wie so ein Muster von zum Beispiel Bedürftigkeit, dass man sagt, also, jetzt geht es mir nicht gut und das hat mich jetzt wahnsinnig gestresst und wie geht nachher die andere Person darauf ein? Und das war also der Startschuss gewesen, zu dem, was ich jetzt eigentlich das Leben lang gemacht habe, nämlich Stressforschung bei Paaren mit der Idee, eben, wie äussern wir eigentlich unseren Stress, wie lässt die andere Person zu und wie ist die Unterstützung von dieser Person auf die Stressäußerung von Person A. Und das ist etwas, was mich bis heute extrem fasziniert. Oder wir haben inzwischen x Studien gemacht, experimentelle Studien, Längsschnittstudien. Wir haben ein Projekt, das seit 10 Jahren läuft, und wir jetzt die 10-Jahres-Katamnese dieses Jahr haben, wo wir Pärchen also jedes Jahr jetzt untersucht haben, über 10 Jahre hinweg, und einfach den Einfluss von Stress untersucht haben und wie gehen die miteinander um. Und das ist etwas, was hoch faszinierend ist.
Wie, also das würde mich jetzt auch persönlich noch wundern, wie stresst man denn so ein Paar im Labor? Was macht man, damit ein Paar gestresst wird?
Ja, es gibt eigentlich zwei. Also damals, die ganz erste Studie ist so gelaufen, dass wir diesen Pärchen gesagt haben, ich misse Paarintelligenz als Konstrukt. Oder? Und dann haben sie müssen quasi zeigen, wie gut sie als Paar sind, wie intelligent sie als Paar sind. Und das ist doch schon mal eine hohe Messlatte. Dann haben sie natürlich alle natürlich zeigen, wir sind ein Intelligenzpaar, oder? Und das ist noch eine komplizierte Versuchsordnung. Sie haben effektiv so einen Intelligenztest gemacht, aber natürlich nur einen fiktiven. Und die haben ja auch sich die Aufgaben müssen zuteilen. Die haben dann mehr die mathematischen Aufgaben, mehr die kreativen Aufgaben, mehr die räumlichen Vorstellungsaufgaben und so weiter. Und haben sich jeweils die Ergebnisse müssen mitteilen mit einer Gegensprechanlage, die manipuliert war, der Gestalt, dass man nach 20 Minuten ist immer standardisiert, bei allen nachher unterbrochen worden. Und dann hat man dann gesagt, sie haben zu viele Fehler gemacht bei dieser Gegensprechanlagebedienung und sie sind zu wenig konzentriert, der Test wird abgebrochen, oder? Und dann hat man die gesagt, jetzt bekommen sie eine zweite Chance, dürfen den nächsten Test vorbereiten und nochmal ihre Intelligenz als Paar unter Beweis stellen. Und dann sind die also wieder in den gleichen Raum reingekommen wie voran, aber das natürlich mit einer ganz anderen Konstellation. Oder zuerst sind sie gekommen, ja, mit Interesse, jetzt werden wir mal schauen, wie intelligent sind wir denn. Natürlich schon eine gewisse Erwartungshaltung, da war die zweite schon ein Misserfolg gewesen. Und jetzt ist auch die Frage, und das war auch hochspannend gewesen, auf wen führt mir jetzt den Misserfolg zurück? Habe ich jetzt versagt oder ein Partner, Partnerin versagt? Und, oder haben wir zusammen versagt? Hat es auch zusammen nicht funktioniert? Und das war mal die erste Stressinduktion gewesen. Und heute machen wir es eigentlich mehr noch mit dem sogenannten Trier Social Stress Test. Das ist ein standardisiertes Verfahren, wo man die Partner, entweder A, B oder beide, einladet, man nennt das also ein Fake-Job-Interview zu machen. Das heisst, ich werde jetzt aufgefordert, ich soll meine Qualitäten für eine Stelle, die ich gerne möchte, so eine fiktive Stelle, muss ich mich gut darstellen. Und das Gremium, das zulässt, das ist völlig distanziert, das zeigt keine Reaktionen, nickt nichts, sondern ist eine sehr stressende Situation und oder fragt immer wieder nach, auf sehr unangenehme Art und Weise. Und dann gibt es noch eine arithmetische Aufgabe, wo nach der ersten stressenden Phase folgt. Und man sieht dort hochsignifikant, die Leute nimmt das extrem her. Oder? Die sind nachher massiv gestresst, auch biologisch gestresst, Cortisolausschüttungen sind hochsignifikant. Und das ist jetzt auch etwas Spannendes. Das heisst, jetzt haben wir eine Studie gemacht, haben eben mal Partnerin A, Partnerin B oder beide gleichzeitig getrennt gestresst haben. Und jetzt sind wir zu schauen, wie reagieren die voran miteinander, wie interagieren die vor der Stressinduktion, nach der Stressinduktion. Und da kann man jetzt wirklich sagen, das mal ist wirklich externer Stress. Das heisst, es hat nichts mit der Partnerschaft zu tun. Beim ersten Beispiel ist das ein bisschen weniger klar gewesen, weil dort ist ja, man kann sagen, ja, du hast versagt und dann ist man sauer aufeinander. Da ist jetzt so, dass ich eigentlich reinkomme wieder in die zweite Interaktion mit dem Partner, der Partnerin aufgewühlt, weil ich jetzt da einen schlechten Eindruck habe gemacht, dem Gremium gegenüber. Und das ist echt das, was wir ja eigentlich ganz häufig haben, dass wir den Stress vom Alltag in die Partnerschaft reinbringen. Das heisst, man kommt am Abend gereizt heim, hat irgendetwas erlebt, man ist kritisiert worden, jemand hat etwas Wichtiges vergessen, man hat irgendein Misserfolgserlebnis gehabt. Das nagt halt nachher, das bringt man heim und vergiftet damit das Barklima. Und das ist echt das, was wir seit Jahren intensiv untersuchen tun. Wie ist echt der Paar extern ist das, weil ich gar nichts mit dem Paar zu tun hat? Wie bringen wir den heim? Wie vergiftet die Partnerschaft? Wird zu Paar internem Stress? Jetzt plötzlich betrifft das Paar, beide zusammen. Und was hat das jetzt auch für Auswirkungen auf Konflikthäufigkeit oder eben auf die Art und Weise, wie sie gemeinsam Stress bewältigen?
Mhm. Corona-Pandemie war ja auch sicher so ein Stressfaktor jetzt gewesen, in den letzten mittlerweile eineinhalb Jahren für viele Paare. Was haben Sie da für Auswirkungen können beobachten? Hat das der externe Corona-Stress, sage ich jetzt mal, hat nur negative Auswirkungen gehabt auf Partnerschaften oder ist da auch, sind da auch positive Auswirkungen zu beobachten gewesen?
Also die Auswirkungen, die wir jetzt so gesehen in den meisten Studien, sind eigentlich eher positiv. Also man hat so ein bisschen drei Gruppen gesehen, die voran schon zufrieden sind, die sind zufrieden geblieben oder sind sogar noch zufriedener geworden. Weil sie häufig auch mehr Zeit hatten für Partnerbeziehung. Das ist auch etwas, was man gesehen hat. Oder vorne sind ganz viele Pärchen, haben einfach unter der Knappheit von der Zeit gelitten, haben auch das Gefühl gehabt, man kann gar nicht so viel miteinander machen und sich austauschen, wie man eigentlich möchte, weil man so in dem Korsett drin ist, auch von den alltäglichen Verpflichtungen. Und bei denen ist ganz häufig auch rückgemeldet worden, jetzt haben wir mehr Zeit gehabt und es ist eine sehr schöne Zeit gewesen. Und da ist Partnerschaftszufriedenheit gleich geblieben oder sogar angestiegen. Und dann haben wir so einige Pärchen, die vorher noch unglücklich waren, schon vor Corona. Und dort sehen wir auch zwei Verläufe. Die einen haben die Corona-Krise überstanden gut und haben realisiert, hey, jetzt müssen wir zusammenheben. Jetzt haben wir wirklich eine Krise, einen äußeren Feind, eben ein Ereignis, das von aussen auf uns beide einwirkt. Da müssen wir zusammenstehen, da müssen wir uns auch wieder besinnen, aber was haben wir aneinander? Und die haben die Partnerschaftszufriedenheit Zunahme erfahren. Und dann gibt es die anderen, die nachher wirklich realisiert haben, wenn es vorher schon nicht gut gehabt und jetzt sind wir noch so eng auf dem engen Raum mit all den Sorgen, der Stress, der durch Corona-Krise bedingt war. Und bei denen ist es nachher eine Verschlechterung gegeben. Insgesamt ist aber nicht so, dass die Verschlechterungsgruppe die grösste ist, sondern die Gruppen, die positive Verläufe gezeigt haben, sind klar die, die eigentlich das Bild prägen. Und entsprechend kann ich sagen, für die Paar ist echt die Pandemie eher eine gute Sache für die meisten. Was nicht gleich ist bei den Singles. Die Singles haben eigentlich am meisten darunter gelitten unter dieser Situation von der Pandemie.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf das Bild mit dem Pflänzli, das man muss hegen und pflegen muss. Sie sagen ja, es ist wichtig, dass man Partnerschaft auch pflegt, wenn die Pflanze noch grün ist, wenn es deren noch gut geht. Jetzt viele Leute würden da nicht einverstanden sein oder respektive verhalten sich auf jeden Fall nicht so und sagen sich ja, also wenn es uns ja gut geht in unserer Beziehung, wieso sollten wir dann investieren? Wieso lohnt es sich zum Investieren, wenn es einem noch gut geht in der Partnerschaft?
Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Also, Sie sagen ja richtig, Motivation zu pflegen muss immer irgendwo logisch sein. Also wenn man denkt, das braucht es gar nicht, dann macht man es auch nicht. Wir sind eigentlich alles verhaltensökonomisch funktionierende Menschen und möchten mit möglichst wenig Aufwand ein gutes Leben. Und da ist natürlich schon die Frage, warum soll ich jetzt etwas pflegen, was eigentlich noch gesund ist. Gleichzeitig sieht man natürlich auch, beim Auto ist eigentlich das Gleiche. Wir tun ja nicht erst das Auto in die Reparatur bringen, damit es funktioniert und täglich gut läuft, sondern wir gehen auch dort in Service regelmäßig. Wir möchten sicher sein, dass nicht plötzlich irgendwo doch ein Schaden auftritt, wo man hat können vorzeitig eigentlich erkennen und auch beheben. Das ist eigentlich das Gleiche. Oder bei der Kariesprophylaxe ist es auch das Gleiche. Man putzt es auch nicht erst dann, wenn man realisiert, oh, jetzt habe ich das Loch, jetzt tut es weh, sondern man putzt es vielleicht prophylaktisch. Und das ist genau der gleiche Punkt. Das heisst, etwas, wo man eigentlich möchte, dass es funktioniert auf die Länge. Sei das jetzt Auto, sei das die Zahnhygiene. Das ist immer das Gleiche. Man muss vorzeitig und rechtzeitig davon investieren. Und von dem her kann man sagen, in der Partnerschaft ist es ab dem ersten Tag. Es ist nicht so, dass man sagen kann, jetzt können Sie mal ein Jahr lang geniessen und nachher müssen Sie anfangen, Beziehungsarbeit leisten, sondern es ist vom ersten Tag eigentlich erforderlich. Und das Phänomen eben, dass man denkt, jetzt sind wir noch frisch verliebt und da brauchen wir doch nichts, das ist natürlich schon eine Idee, die ganz viele haben und auch das Gefühl haben, wenn es dann nötig wird, dann machen wir schon etwas, aber dann ist es in der Regel schon zu spät.
Hm. Die Ansprüche, die wir an eine Partnerschaft oder ich sage jetzt mal insbesondere auch an einer Ehe haben, die hat sich ja, die Ansprüche, die sind massiv gestiegen in den letzten, ich sage jetzt mal 50 bis 70 Jahren. Früher ist vor allem die Existenzsicherung im Vordergrund gestanden. Das ist, beschreiben Sie auch sehr anschaulich in Ihrem Buch. Heute haben wir aber ganz andere Vorstellungen und ganz andere Ansprüche an unseren Partner, an unsere Ehe. Beispielsweise, dass unser Partner soll unser bester Freund sein, dass es aber auch ein perfekter Liebhaber soll sein, bis hin zu Soulmate, Lebenssinngeber. Also, die Ansprüche, die sind riesig mittlerweile. Was hat die Entwicklung für Auswirkungen auf Partnerschaften?
Das ist natürlich immer ein Problem, wenn die Erwartungen zu überhöht sind oder zu unrealistisch sind. Das ist etwas, was eigentlich dazu führt, dass man auch diesen Erwartungen gar nicht kann genügen kann, so gut man es auch will machen. Man kann natürlich nicht all die Rollen, die sie jetzt aufgezählt haben, all die Aspekte voll immer befriedigen. Und die Idee, dass man einen Mensch findet, der all das abdecken kann, was man da innen nicht projiziert in den Mensch, das ist völlig unrealistisch. Es geht eigentlich immer darum, dass man mal auch schon ein Stück weit, ja, mit einer gewissen Nüchternheit auch, oder sagen wir eben mit einem gewissen Realitätssinn auch an die Beziehung angeht, realisiert, da ist ein Mensch, und der Mensch hat ganz viele gute Qualitäten, bei dem Mensch kann ich auch ganz viel leben von dem, was mir wichtig ist, aber der wird nie all die Seiten von mir zum Klingen bringen, wo ich eigentlich kann. Und das ist auch das, was man auch muss akzeptieren. Es geht eigentlich bei einer funktionierenden Partnerschaft immer auch darum, natürlich muss man Erwartungen haben und positive Einstellungen und eben auch ja, gewisse Wünsche und Bedürfnisse auch ganz klar artikulieren. Aber es geht eigentlich auch immer darum, dass man auch muss sagen, alles ist nicht möglich und dort auch gewisse Akzeptanz, Toleranz, auch Grosszügigkeit sagen, das ist dafür das, was ich bekomme. Dafür gibt es andere Aspekte, die halt nicht bedient werden können. Und das ist auch gut so, weil es ist auch immer reziprok. Ich kann ja auch nicht alles am anderen geben, was er oder sie wird brauchen. Und dort ist man ja auch darauf angewiesen, dass der andere Mensch das akzeptiert und toleriert. Und genau das Gleiche ist natürlich auch bei uns der Fall. Und man sieht einfach mit häufig eben mehr Ansprüche an die andere Person, also dass man gewillt ist, auf ihre Ansprüche einzugehen.
Ja. Ihrem neuen Buch «Mit ganzem Herzen lieben», da geht es ja vor allem ums Commitment. Commitment ist jetzt für uns Schweizer gar nicht so ein einfaches Wort, weil auf Deutsch oder auf Schweizerdeutsch die Übersetzung fehlt. Oder es gibt keine Übersetzung, die das genau so trifft, wie es jetzt im englischen Sprachgebrauch benutzt wird. Was alles bedeutet denn Commitment?
Ja, also Commitment ist eigentlich, wie Sie sagen, ein komplexer Begriff, weil es ist nicht einfach nur Engagement, das ist natürlich ein Teil, also ist mal das Engagement für die Partnerschaft, aber es ist auch, dass es sich völlig einlässt auf die Partnerschaft. Das heisst wirklich Ja sagen zu dieser Partnerschaft und zwar nicht einfach ein Lippenbekenntnis, sondern als Lippenbekenntnis, sondern auch mit Taten folgend. Und das ist echt ein ganz wesentlicher Punkt, oder? Es ist ein Engagement, darum ist es auch mit ganzem Herzen lieben, also mit ganzem Herzen. Es geht immer noch ums Herz, es geht wirklich sich investieren. Und das sind so die drei Komponenten, die ich sage jetzt mal, das Engagement für die Partnerschaft, die Investitionen in die Partnerschaft. Ich habe ja auch das Bild vom Bankkonto, vom Liebeskonto. Dass man sagt, das ist wie eine Investition. Ich muss immer auch wieder einzahlen in das Liebeskonto. Und das Dritte ist eben, das wirklich so völlig einladen. Dass man sagt, in den Menschen investiere ich und auf den Menschen lasse ich mich voll ein. Und das sind eigentlich die drei Komponenten, die man sagen kann, die das Commitment auszeichnet und was auch so wichtig macht. Wenn diese drei Komponenten erfüllt werden, dann hat die Partnerschaft gute Chancen auf Langfristigkeit.
Sie beschreiben drei Arten von Commitments, willentliche Commitments, emotionale Commitment und schließlich auch noch sexuelle Commitment. Ich würde gerne die drei Arten gerade ein bisschen bisschen anschauen. Was bedeutet denn das willentliche Commitment? Und können Sie vielleicht da ein Beispiel machen, wie das in einer Partnerschaft könnte aussehen, willentliches Commitment?
Ja, genau, das willentliche Commitment ist auch, also wenn man sich ein bisschen die Liebe anschaut, ist auch, also in vielen Theorien ist auch das Commitment ein Teil von der Liebe. Und wir nennen das auch die kalte Seite, die rationale Seite von der Liebe. Das heisst, es ist ein bisschen wie eine Bewusstmachung, dass man sich sagt, ich möchte in die Partnerschaft investieren, ich möchte mit dem Menschen lang zusammen sein. Und ich möchte auch, dass die Partnerschaft funktioniert. Das ist eigentlich das willentliche Commitment, das ist so wie eine motivationale Ausrichtung auf die Langfristigkeit von der Partnerschaft bezogen, wo man so ein bisschen sagt, es ist wie eine Orientierung, ich nenne es auch wie ein Leuchtturm oder ein Anker, den man im Leben hat und sagt, also, die Partnerschaft ist wichtig, für die kämpfe ich, eben auch wenn es mal schwieriger wird, oder ist auch, und dass man auch im Eheversprechen sich auch gibt, man ist füreinander da, in guten und auch in schwierigen Zeiten, ist ja genau das, in guten Zeiten ist es leicht und einfach füreinander da zu sein. Es wird ja schwieriger, wenn es schwierige Zeiten sind. Und dort ist ja genau das Commitment, das nachher ganz zentral auch nachher eben in die Waagschale gelegt wird. Ist da eigentlich das Engagement da? Sind die Investitionen getätigt worden? Ist auch die, das lohnt sich der andere wirklich auch so ein auf die Paarbeziehung? Und wenn man nachher sieht, doch, das ist der Fall, dann sieht man auch in Krisen und stürmischen Zeiten, die Partnerschaft hat Bestand. Und das ist echt der ganz wesentliche Punkt von dem willentlichen Commitment. Das ist eine Ausrichtung, sich immer auch wieder neu sagen, ich muss mich investieren, das ist etwas Wichtiges. Und auch die Orientierung, so quasi den Kompass zu finden, der einem durchs Leben führt.
Wenn jetzt ein Paar merkt, da hapert es jetzt bei uns ein bisschen, bei dem willentlichen Commitment. Was könnte das Paar dann machen, um das willentliche Commitment zu stärken?
Es geht euch mal die Gründe zu detektieren, warum mangelt das willentliche Commitment. Was ist da genau der Grund? Warum ist es nicht von beiden da? Das könnte euch eine Passungsfrage sein. Der eine spürt, es ist doch nicht die Beziehung, so wie ich es mir vorgestellt habe. Das kann sein, dass man enttäuscht ist von irgendetwas. Es kann sein, dass man unzufrieden ist. Es kann sein, dass man einen Vergleichswert hat, der einem besser vorkommt. Und man denkt, also die Person, mit der wäre es noch schöner oder wäre es besser jetzt als mit dieser in dem Partner, den wir aktuell haben. Es kann natürlich auch sein, dass eben eine Krise ins Spiel kommt, dass irgendeine Krankheit auftritt, wo man sieht, den Menschen, mit dem habe ich damals gewählt, wo er gesund war, was ihm gut gegangen ist, und jetzt ist es plötzlich ein Mensch, der eine Behinderung hat, wo eine psychische Störung hat. Und das sind natürlich alles jetzt Momente, wo natürlich das Commitment ein Stück weit erschüttern kann. Man sich nachher muss neu orientieren, muss sagen, ja, kann ich es mir weiterhin vorstellen mit dem Menschen. Also es gibt ganz verschiedene Gründe auch, warum das Commitment, das willentliche Commitment kann schwach werden oder schwach ist. Aber zuerst ist man immer so ein bisschen das Sondieren, warum ist es eigentlich jetzt schwach? Und warum ist es, wie ist es bei mir? Wie ist es beim anderen? Es muss ja immer von beiden stimmen. Die Partnerschaft funktioniert ja nur, wenn beide das Commitment zeigen, das ist nicht einseitig. Es genügt auch nicht, wenn ich es einfach habe. Wenn es der andere nicht auch hat, dann funktioniert es nicht. Aber es ist natürlich immer gleichzeitig auch so, jeder muss von sich aus den ersten Schritt machen. Wenn ich denke, der andere soll mal Commitment zeigen, dann zeige ich es dann auch. So funktioniert es eben nicht. Sondern ich muss sagen, gut, ich muss mal reingehen. Und wenn ich reingebe, motiviere ich auch den anderen reinzugehen. Wenn man sieht, der andere zieht nicht nach. Dann ist der Moment, wo man mal darüber reden muss, als zweiter Schritt. Also zuerst immer realisieren, dann darüber reden, sondieren, was ist denn los, warum hapert es, woran hapert es. Und dann muss man je nachdem eben auch schauen, was kann man jetzt auch machen, dass das Commitment kommt. Oder wenn es nicht da ist, muss man halt auch sagen, das ist keine gute Grundlage für die Partnerschaft.
Gut, gehen wir über zum emotionalen Commitment. Können Sie uns das auch ein bisschen beschreiben und vielleicht auch ein Beispiel machen? Was bedeutet emotionales Commitment in einer Partnerschaft?
Ja, also emotionales Commitment ist so die zweite ganz wichtige Grösse, nämlich so, dass sich emotional voll einläuft, die Person, dass man sagt, also das ist die nächste, die wichtigste Person. Wenn mich irgendetwas plagt, aber auch Freude, das sind sowohl beide Dimensionen, das, wo mich besorgt, wo ich Ängste habe, wo ich eben traurig bin, wo mich irgendwie bedrückt und so weiter, dass ich das dem Menschen mit Priorität erkläre. Aber auch, wenn ich zum Beispiel stolz bin, Freude habe, wenn irgendetwas Schönes passiert ist. Und das ist so ein bisschen mal der erste Punkt, so dass die emotionales Commitment heisst, wie ich mich auch fühle, dem Mensch sage ich es als erstes. So meine Referenzperson, meine Ansprechperson und die wichtigste. Und gleichzeitig heisst es aber auch, das Emotionale sich einlaufen an. Das heisst, mit dem Mensch tue ich auch eine Nähe pflegen, wo eben über die Nähe mit anderen Menschen überausgeht. Das heisst, so eine emotionale Exklusivität. Der Mensch hat eine besondere Rolle für mich. Der hat eine besondere Bedeutung für mich. Und diese Bedeutung spiegle ich ihm auch, indem ich ihm eben zeige, du bist der Mensch, den ich liebe. Und das ist nicht etwas, was man allen sagt, oder? Sondern es ist der Mensch und es ist eine exklusive Liebe, die ich dem Menschen entgegenbringe und natürlich auch eine Exklusivität zurück eigentlich erwarte.
Was könnte man da dafür machen, um das zu stärken, wenn man vielleicht jetzt gerade sagt, ja, also emotionales Commitment oder generell Emotionen ist eher ein schwieriges Thema für mich. Wie kann man besser in dem werden? Wie kann man das trainieren?
Ja, Sie sagen natürlich zu Recht, es ist natürlich, für viele ist es auch ein bisschen Terra Incognita, also ein bisschen ein gefährliches Feld, ein unbekanntes Feld, wo man denkt, ja, was machen wir jetzt da? Und es ist im Prinzip ist eigentlich ein bisschen so, es gibt natürlich auch Menschen, die Mühe haben mit Emotionen, auch aufgrund von Kindheitserfahrungen, aufgrund von eigenen Schwierigkeiten. Aber das ist nicht jetzt der Grossteil. Der Grossteil ist eigentlich so der eigentlich es durchaus könnte, aber ganz häufig eben auch vielleicht zu wenig gewichtet, auch zu wenig die Bedeutung auch eingesetzt von dem emotionalen Commitment. Und dort ist eigentlich schon, dass man mal, nehmen wir mal ein Beispiel, es stört einem vielleicht etwas jetzt an der Paarbeziehung, oder man realisiert also, dass der Partner oder die Partnerin das macht, das ist eigentlich etwas, was wir nicht so gerne haben. Und jetzt ist ja die Frage, sagt man es direkt dieser Person, und das ist ein emotionales Commitment, oder bedeutet doch, wenn mich etwas stört, dann sage ich das dieser Person, was es betrifft, nämlich Partnerin, Partner, oder sage ich es jetzt dem besten Freund oder der besten Freundin, und damit trage ich es ja raus und tue ich das emotionale Commitment brechen, weil das wäre ja die Idee, eben, dass ich das in der Partnerschaft reinlasse und dass ich versuche, das der Partnerin und Partner zeigen. Und da sehen wir natürlich ganz häufig, dass viele Menschen dazu tendieren, das nachher nicht dem Partner oder Partnerin selber zu sagen, sondern das eben raustragen. Und dort ist echt die Idee, sich mal reinzuhalten, zu sagen, hey, warum mache ich das eigentlich? Warum sage ich es nicht direkt ihm oder ihr? Und es geht auch immer um den ersten Prozess, das Bewusstsein zu schaffen, das Problem zu erkennen, dass man eigentlich etwas jetzt macht, was commitmentwidrig ist, wenn man so will. Und dann zu realisieren, und dann mal innezuhalten und sagen, warum mache ich es eigentlich nicht? Kann ich es nicht machen? Mache ich es aus welchen Gründen auch immer nicht? Und dann auch zu schauen, dass man nachher mal mit dem Partner oder der Partnerin das anspricht und sagt, schau mal, mich stört es, aber ich realisiere auch, es fällt mir ganz schwer, das dir zu sagen, auch die Nähe zuzulassen, was sind auch die Gründe dafür, und dass man nachher im Gespräch miteinander auch versucht, herauszufinden, was sind denn die Blockaden, woher kommen die, wie können wir die als Paar auch überwinden.
Die dritte Art von Commitment ist das sexuelle Commitment. Können Sie uns das auch noch ein bisschen beschreiben und ein Beispiel dafür machen?
Also das sexuelle Commitment hat so zwei Seiten. Das eine ist die Pflege der Sexualität. Das ist eigentlich so ein bisschen der Sexualität Raum geben, Zeit für Sexualität sich nehmen. Auch die Sexualität lebendig behalten, dass man auch sagt, das ist etwas, was man muss. Das ist auch das Pflänzli-Bild, das wir vorhin schon angesprochen haben. Auch die Sexualität ist ein zartes Pflänzli. Das heisst, die muss man auch immer wieder kultivieren. Die muss Raum haben, die muss Platz haben, die muss auch mit sehr viel Behutsamkeit, Achtsamkeit, muss die eigentlich im Alltag installiert sein und installiert bleiben, sonst verkümmert sie. Und das ist mal das sexuelle Commitment heisst, beide engagieren sich für die Sexualität, dass die Sexualität lebendig bleibt, dass die Sexualität für beide eine Quelle von Lust ist, einerseits, aber auch von Nähe, von Geborgenheit, von Bindung, von auch Transzendenz ist, dass man dort sieht, das hat mal die Bedeutung. Und die zweite Bedeutung von der Sexualität ist auch die treue Bedeutung oder die Exklusivität, die sexuelle Exklusivität. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil ja, ganz häufig auch so ein bisschen die Frage, ist überhaupt Monogamie möglich? Ist der Mensch für das geschaffen? Das ist letztendlich wiederum eine Commitment-Frage. Das ist nicht einfach etwas, kann man es oder kann man es nicht? Ist es biologisch vorgesehen oder ist es nicht biologisch vorgesehen? Sondern es ist eigentlich eine Frage vom Commitment, von einer Orientierung, von einer Ausrichtung, wo man sagt, so und so möchten wir das als Paar leben. Das ist natürlich auch eine Paardefinition. Ein Paar sagt man, eine offene Beziehung ist eine ganz andere Idee. Das ist aber nicht Exklusivität, sondern es ist die Sexualität offen. Man lebt sie aus mit den Menschen, den man möchte. Aber wenn man sagt, als Paar, man möchte eigentlich eine exklusive Sexualität, die einfach in dieser Partnerschaft sich abspielt, dann hat das natürlich wieder Implikationen, dass man auch sagt, gut, wie können wir das jetzt auch leben, dass die Idee, die Vision, die man hat, eben auch für beide am Schluss eben auch verhaltensverbindlich wird, dass man auch sagt, gut, was bedeutet das jetzt auch? Und das ist auch etwas, was ich im Buch auch beschreibe. Es fängt nicht erst an mit dem Geschlechtsverkehr als jetzt die Verletzung von dieser sexuellen Exklusivität, sondern es fängt ja schon ganz viel früher an, mit Blicken, mit Flirten, bis eben auch zu emotionaler Untreue, dass man zum Beispiel mit anderen Menschen oder anderen Partnern, Partnerinnen sehr viel intensiver chatten tut, eben als mit dem eigenen Partner, der in einer festen Beziehung lebt. Und das, finde ich, sind so ein bisschen die Momente, wo ein Paar auch miteinander muss definieren. Und man sieht ganz häufig, definieren Paare das gar nicht. Die haben einfach das Gefühl, Treue ist klar, aber was Treue bedeutet und wie Treue genau gefüllt soll werden als Begriff im Alltag, wie man es auch leben könnte, das wird ganz häufig von Paaren nicht angesprochen.
Sie haben davon geredet, man muss der Sexualität Raum geben, der Partnerschaft, und sie irgendwie auch installieren. Wie könnte denn das konkret aussehen? Was meinen Sie damit?
Man sieht, wenn man frisch verliebt ist, haben ja ein paar ganz viel Sex, oder? Das ist auch so etwas, was man so sieht. Man sieht auch in allen Studien, die nimmt nachher im Verlauf der Zeit immer mehr ab. Bis hier, dass auch viele Paare ein Versiegen haben von der Lust. Weil ja rund 30% der Paare, die eigentlich keine Lust mehr haben aufeinander, wo keine Sexualität mehr stattfindet. Und häufig auch nach Geburten, wo natürlich auch ein einschneidendes Ereignis sind für die Sexualität von einem Paar. Aber es geht eigentlich immer darum, die Sexualität, ja, man sieht in ganz vielen Studien, die hängt sowohl zusammen mit einer höheren Beziehungszufriedenheit, die hängt auch zusammen mit einer besseren Stabilität von der Partnerschaft. Es ist mehr als nur Lustbefriedigung. Es geht wirklich um eine ganz starke Bindungsdimension. Sexualität ist deswegen genauso spannend, weil es ist ein Gradmesser für die Qualität von einer Partnerschaft. Ein sehr sensibler Gradmesser, wo man einfach spürt, wenn man sich nicht wohl fühlt, nicht wertgeschätzt fühlt, nicht verstanden gefühlt, nicht gereiht gefühlt in dieser Paarbeziehung, dann hat man auch häufig keine Lust auf Sex. Und das jetzt auch mal zu erkennen als Paar, mal, man muss mal Grundlagen schaffen, wie ein Humus, wo das Pflänzchen gedeihen kann. Das ist mal anständig miteinander umgehen, wertschätzend miteinander umgehen, Interesse zeigen füreinander. Man kann nicht denken, man macht nichts und tut den anderen ignorieren und schlecht behandeln. Am Abend gibt es guten Sex, das kann man vergessen. Sondern das geht mal Hand in Hand, wenn man mal angenehme Bedingungen schafft, auch im Konflikt miteinander anständig bleibt, dann ist es mal die Grundlage für Sexualität. Und die zweite Grundlage ist, man muss es auch ein Stück weit immer wieder anstoßen. Es gibt ja ein Studio, das sehr spannend ist, schon zeigt, wo man die Pärchen fragt, warum sie keinen Sex haben. Die häufigste Antwort, fast die Hälfte der Paare sagen, weil es sich nicht ergeben hat. Und das ist natürlich schon noch interessant. Das heisst, es ist nicht so, dass es wegen Konflikt ist oder so, sondern es ist einfach, man hätte schon Lust gehabt, aber es hat am Schluss keinen Platz gehabt. Beide sind am Schluss müde, man hat vielleicht noch zu lange geredet miteinander, ist noch draussen etwas gemacht, noch dort das und das erledigen. Und die Sexualität bleibt auf der Strecke. Und das ist eigentlich etwas, und das schleicht sich das immer mehr ein. Es wird immer mehr zu einem Alltagsphänomen, der Alltagsstress, der Obhand nimmt, weil die Sexualität immer mehr verdrängt. Und wir haben ja auch viele Studien selber gemacht, und wir sehen, je mehr Stress, desto weniger Sexualität. Das heisst, der Alltagsstress tut sich schleichend so ein bisschen breit machen. Damit gibt es weniger Lust, aber auch weniger Gelegenheit. Und am Schluss verkümmert die Sexualität immer mehr. Und damit eben der zweite Punkt, muss es aktiv auch immer wieder anstoßen. Beide müssen das reinbringen. Bis hier, dass man auch Zeiten definiert, vielleicht auch, wo man sagt, dann wollen wir so ein bisschen wie eine Insel definieren, wo wir auch wieder Zeit für Sexualität haben, wo wir auch ungestört sind miteinander, auch gerade wenn Kinder auch noch im gleichen Haushalt leben. Das ist echt die Idee, also es braucht beides.
Aus Ihrer Erfahrung als Paartherapeut, bei welchen von diesen drei Säulen, also jetzt willentliches Commitment, emotionales Commitment und sexuelles Commitment, wo hapert es am meisten? In welchem Bereich kommen Pärchen am häufigsten zu Ihnen?
Es ist echt bei allen dreien, oder? Es ist echt, das ist das Spannende. Die sind ja auch nicht völlig unabhängig voneinander. Sie sehen ja auch, das Emotionale und Sexuelle, das ist ganz nahe auch beieinander, weil Sexualität schafft ja immer emotionale Nähe. Und gleichzeitig ist ja auch die Idee, die ich vorhin gesagt habe, dass man zum Teil mehr emotionalen Austausch hat, intensiver emotionalen Austausch, auch sexuelle Fantasien in Chats mit anderen Menschen teilen, als mit dem eigenen Partner, der eigenen Partnerin. Das ist letztendlich auch schon eine Form von Untreue. Und das macht es also spannend, dass man einfach sieht, es ist eigentlich quasi wie, ich würde mal sagen, es ist so ein bisschen wie aufbauend aufeinander. Wenn das willentliche Commitment bröselt, dann ist natürlich, hat es auch wieder Auswirkungen. Ja, warum soll ich jetzt dem Menschen am nächsten sein? Es ist doch, ich habe doch ein grosses Herz, haben viele Menschen den Platz. Dann fängt es sofort an, natürlich eine gewisse Auslegeordnung anzunehmen, wo man viel grosszügiger wird sich gegenüber, auch die ganzen Grenzen ein Stück weit eben öffnet. Das hat natürlich dann auch wieder Implikationen auf die Sexualität, dass man sagt, ja, aber es ist doch unnatürlich, dass man nur mit einem Mensch Sex hat, ist doch gar nicht so, wie es Biologie vorgesehen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich alles Kognition. Das heisst, es ist eigentlich alles immer das willentliche Commitment, das nachher eigentlich wieder aufgeweicht wird durch so Gedanken. Und damit geht es auch Hand in Hand. Und am Schluss, wenn das willentliche Commitment nicht mehr solid verankert ist, dann fährt das emotionale Commitment sich auf einen Aufweich und dadurch natürlich auch ganz klar das sexuelle Commitment.
Also man kann in dem Sinn sagen, willentliches Commitment ist eine Basis für emotionales Commitment und das wiederum ist eine Basis für sexuelles Commitment, nicht im Sinn von für Sex haben, das kann man auch ohne emotionales Commitment, aber für echte, sage jetzt mal, sexuelle Begegnung oder sexuelle Intimität.
Das ist genau der Punkt, was ich mache. Also man kann natürlich mechanischen Sex kann man natürlich auch ohne emotionales Commitment oder? Und auch ohne willentliches. Aber es ist genau der qualitative Unterschied. Also wirklich jetzt lebendige Sexualität, wirklich im Sinn auch von erfüllender Sexualität, wo man wirklich nicht nur einfach die Lustbefriedigung hat als Hauptmechanismus, sondern wirklich auch die Beziehungsstiften, die Bindungsstiften, die Dimension hineinkommt, die hat immer mit den Emotionen zu tun. Und das hat immer damit zu tun, dass man sich wohlfühlen muss, dass man sich verstanden fühlen muss, wertgeschätzt fühlen. Und nur dann ist man auch offen für die Art von Begegnung. Und gleichzeitig ist es wie ein Rückkopplungseffekt. Das heisst, man geht rein, weil man sich schon dem Menschen nachfühlt, durch die Sexualität, bekommt die Nähe mal eine ganz andere Tiefe und eine Dimensionalität, die sie eben nicht einfach nur hat, wenn man ein schönes Gespräch hat miteinander, sondern da findet eine Begegnung statt, die über das Körperliche rausgeht, auch wo eine ganz starke, intime Bindungserfahrung ist, durch auch dort Hormone angestoßen, durch dort auch ausgeschüttet werden, aber auch durch das Moment auch sich können fallen lassen, das Vertrauen, das reinkommt, das Wissen, der Mensch, der gibt mir Sorge, da kann ich mich auch reinfallen lassen in den Mensch. Und das Vertrauen durch immer gestärkt, auch durch den sexuellen Akt. Und damit ist auch die Sexualität eben darum auch so eine wichtige Komponente, weil es ist auch so die Vereinigung von allen drei Commitment-Formen am Ende. Es ist das Willentliche zu wissen, der Mensch meint es mit mir gut und ich meine es mit ihm oder ihr gut. Dann das Zweite, eben, das wirklich, ich fühle mich nahe und weiss, die Nähe, die ist richtig so, die fühlt sich richtig an. Da investiere ich auch gerne in den Menschen hinein. Das lohnt sich auch. Und daraus resultiert eine gute Sexualität.
Interessant finde ich einen Zusammenhang, den Sie beschrieben haben in Ihrem Buch, und zwar den Zusammenhang zwischen Glauben und Untreue. Sie haben geschrieben, dass der Glaube selber eigentlich keinen Einfluss hat auf Treue, sondern dass es mehr ums aktive Praktizieren vom Glauben geht. Sogar im Gegenteil, also wer sich selber als sehr gläubig bezeichnet, aber eine kleine oder eine niedrige aktive Glaubenspraxis hat, dort ist die Wahrscheinlichkeit sogar eher erhöht, dass die Person sexuelle Aussenbeziehungen hat. Ja. Haben Sie eine Hypothese, warum das so der Fall könnte sein?
Also ich glaube, das Wesentliche ist ja, wie gesagt, das Commitment ist nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis, das Commitment ist ein aktives Handeln. Und das ist das Gleiche auch beim Glauben. Einfach nur mal sagen, ich bin das oder der Glaube an das, das sind ja häufig Lippenbekenntnisse. Sondern richtiger Glauben heisst ja auch wirklich gelebter Glauben. Das heisst wirklich auch die Prinzipien im Alltag versuchen umzusetzen, sich zu investieren auch. Und damit geht es auch wieder in eine ganz ähnliche Dimension hinein, oder? Einfach etwas sagen ist nie das Gleiche wie etwas machen. Und ich denke, das ist vermutlich auch der Grund, wo man auch sieht, dass eben nur sich einfach deklarieren als ein gläubiger Mensch, das ist nicht das, was letztendlich, wie auch sagen, ich deklariere mich als ein committeder Mensch, das reicht nicht aus und ich muss wirklich auch den Wort Taten folgen lassen. Und ich glaube, damit ist halt die Verbindlichkeit ganz anders. Es geht immer auch um die Verbindlichkeit. Also, tue ich mich auch für den Glauben engagieren, wenn wir beim Glaubensbeispiel bleiben, oder tue ich mich eben auch für die Partnerschaft engagieren, für den Menschen engagieren. Und darum denke ich, ist es eben nicht nur das auf dem Papier deklarierte, dass man der Religion zugehört oder sich als religiös definiert, sondern wirklich eben auch, dass man das auch im Alltag auch zeigt mit ganz konkreten Verhaltensweisen.
Wenn man am Valentinstag teuer geht essen und sich dann schöne, teure Geschenke macht, aber an den anderen 364 Tagen im Jahr sich nicht gross in die Beziehung investiert, dann ist das wie wenn in kurzer Zeit ganz, ganz viel Regen auf einen ausgetrockneten Boden fällt. Auch das ist ein Bild aus Ihrem Buch. Der Boden kann das Wasser dann eigentlich gar nicht aufnehmen und es perlt einfach ab. Es hat in dem Sinn keinen Effekt. Was können wir dann konkret tun, um unsere Partnerschaft immer wieder zu wässern, dass es eben nicht einmal im Jahr ein riesen Highlight ist, sondern immer wieder die kleinen Investitionen in die Partnerschaft? Wie können denn so Investitionen aussehen?
Genau, das ist auch der wichtige Punkt. Oder? Es genügt nicht einfach grosse, wunderbare Ereignisse punktuell, sondern es muss echt ein tagtägliches Commitment sein. Das heisst, es muss tagtäglich sich immer wieder auch motivieren, eben, sich auch immer wieder willentlich ausrichten darauf, dass man sagt, ich möchte auch eben jetzt nett sein zu meinem Partner, meiner Partnerin, mit ganz kleinen Signalen, wie das ganz häufig sind, von der Aufmerksamkeit, vom Interesse, vom Nachfragen, vom Dasein, wenn der andere kommt, das fährt am Morgen, wie begrüßt man sich, wie sagt man Tschüss, wenn man aus dem Haus geht, wie fragt man nachher, wenn man zurückkommt, was hast du für einen Tag gehabt, ist da Interesse drin, oder so eine Pseudo-Frage, eine Alibi-Frage. Das sind alles die kleinen Signale, die man tagtäglich einander senden tut und die man natürlich sehr minutiös aufnehmen tun. Und es ist nicht nur das Verbale, der Verbalkanal, der eine wichtige Bedeutung hat, sondern viel wichtiger ist der Paraverbal- und der Nonverbalkanal. Wie stellt man die Frage, wie sagt man etwas, welche Gestik, Mimik, Körperhaltung begleitet die Aussage oder die Frage. Und da sind wir sehr sensitiv darauf zu realisieren, ob jemand wirklich mit offenem Herz uns begegnen tut oder eben das Ganze mehr so ein bisschen Alibi-Übung ist und pseudomässig daherkommt. Und das ist echt der Punkt, wo ich denke, wo ganz wichtig ist, dass wir das Wässern, das tägliche Wässern von dieser Erde, das eben am Schluss trocken wird und am Schluss gibt man mal einen ganz grossen Gutsch und denkt, das genügt dann. Sondern das sind mal so ganz kleine, unspektakuläre Verhaltensweisen. Zum einen, es ist aber auch immer, sich wieder an der Nase nehmen und das 5-Grad-Ziel lohnt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Grosszügigkeit da wieder zu sein. Und ich sage ja so ein bisschen, wenn man mal schaut, die frisch verliebten Pärchen, die machen eigentlich alles richtig, mehr oder weniger. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Gut, es ist ein bisschen inflationär, was sie alles machen. Aber es ist ja an und für sich, ist es ja das, was wir uns alle wünschen würden. Man ist im Zentrum, der Mensch ist rücksichtsvoll, ist lieb und angenehm, wohlwollend. Er tut auch immer mal etwas falsch, macht einem nicht das zum Strick machen, sondern er tut es auch verzeihen, ist grosszügig. Und die Kunst ist eigentlich das zu behalten, das zu bewahren. Wir müssen sagen, das ist nicht einfach eine Phase und dann ist sie vorbei und nachher kommt der graue Alltag, sondern wir können ganz viel von dem überretten. Und eigentlich immer wieder im Alltag machen. Aber wir müssen es vornehmen, darum das willentliche Commitment. Das ist nicht einfach so, dass man sagt, ja, das kommt dann schon gut, ich muss nichts machen. Sondern es ist wirklich ein willentliches, immer sich wieder orientieren und sagen, nein, das muss ich mir vornehmen. Und viele müssen sich vielleicht mehr vornehmen als andere. Vielleicht viele haben es auch im Repertoire und machen das einfach selbstverständlich, weil sie es vielleicht auch zuhause so gelernt haben, dass man am Morgen nett ist zueinander, lieb ist, auch wenn man sich verabschiedet, einen Kuss gibt oder sich umarmt schnell oder noch einen schönen Tag wünscht. Und andere haben das vielleicht nie gesehen, die haben. Die müssen sich umso mehr sich vornehmen und sagen, gut, also, das scheint offensichtlich wichtig zu sein, ich möchte das mehr machen. Aber da gibt es natürlich auch wieder Feedback zu geben. Das heisst, man muss auch sagen, das hat mir schön gedunkt, weil man macht es ja auch nicht immer und behalten es aufrecht, wenn man keine Dankbarkeit oder kein Feedback bekommt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man auch sagt, du, das ist schön, das geniesse ich, das ist lieb von dir. Und das, denke ich, ist aber genau der Punkt, dass einerseits das Gehen, es muss auch immer reziprok sein, es ist ein Geben und Nehmen und das muss ausgewogen sein, aber es muss auch Feedback geben, dass man sagt, das war auch schön gewesen, merci vielmals. Und damit entsteht eben auch wieder die Verbundenheit, die Nähe, Und das ist wieder um das emotionale Commitment, um einfach zu stärken und zu sagen, mal, der Mensch ist lieb mit mir, der meint es gut mit mir, ich investiere in mich auch, das lohnt sich auch. Und dann folgt ja auch das sexuelle Commitment eigentlich daraus als dritter Grösse.
Immer wenn ich mit Ihnen rede, da kommt mir so eine grosse Hoffnung auch für Paarbeziehungen entgegen. Oder auch wenn ich von Ihnen lese, jetzt auch in diesem Buch, ich finde, Sie machen immer wieder Mut zum Dranbleiben und nicht schnell das Handtuch zu werfen. Vielleicht das noch so als Abschluss. Warum lohnt es sich dann, dran zu bleiben in unserer Partnerschaft und nicht schnell das Handtuch zu werfen?
Ich denke, eine Paarbeziehung ist etwas vom Wertvollsten, was wir haben. Und wenn man sieht, man hat es eigentlich gut oder man könnte es gut haben miteinander, dann ist natürlich, es ist schnell vorbei. Wie gesagt, das Pflänzchen stirbt schnell ab. Aber wenn man sieht, doch an für sich wäre, dass das Pflänzchen, da würde es sich lohnen, dem Sorge zu geben und auch zu schauen, dass es gedeihen kann, dann gibt es eigentlich nichts Schöneres, als das eben auch zu machen. Weil, und das ist eigentlich immer, ist ja nicht, dass man es macht, ein Pflänzchen zu lieben. Man macht es ja auch, sich zu lieben. Wenn man dem Pflänzchen Sorge gibt, dann tut es dem Partner der Partnerin gut, es tut dem selber gut, es tut uns beiden gut, es tut dem Kind gut, die in dieser Partnerschaft sind. Das ist eigentlich eine Investition in viel mehr als nur in den anderen Menschen oder in die Paarbeziehung, sondern es profitieren alle davon. Und das vorschnell, wenn es mal schwierig wird oder kritisch wird, das zu schnell aufzugeben, denken, ja gut, dann funktioniert es halt nicht mehr. Machen wir doch, suchen wir ein neues Pflänzchen. Es gibt ja genug andere Pflänzchen. Es gibt ja, oder man denkt, man jetzt 8 Milliarden Menschen. Es gibt ja Milliarden von anderen Menschen, man könnte sagen, die vielleicht noch besser sind und so. Aber ich denke, es ist vielleicht auch so. Vielleicht gibt es auch noch x-fach bessere als der Mensch, den man aktuell hat. Aber es gibt ja immer auch einen Grund, warum man jetzt mit dem Mensch zusammen ist. Und dort, denke ich, gibt es auch viele Gründe, wo man sagen kann, nein, es funktioniert nicht. Das ist ja das letzte Kapitel, ist auch dem im Buch gewidmet, dem Fall. Wenn es nicht geht, dann man auch erkennt, das bringt nichts, ist man leidvoll für alle. Aber die Erfahrung jetzt als Paartherapeut zeigt schon, man kann bei ganz vielen etwas bewirken. Aber es ist auch Knochenarbeit, das muss man immer wieder sagen. Es ist nicht einfach so, dass man mal mit dem Finger schnippt und dann ist das Ganze wieder auf Kurs, sondern es ist häufig ein leidvolles Ringen über Monate hinweg, wieder sich orientieren, aber auch wieder erkennen, mal, letztendlich gibt man es eben gleich viel, es kann man viel geben. Aber es braucht Investitionen von mir, es braucht Investitionen von der anderen Person. Gemeinsam müssen wir das Pflänzchen wieder beleben. Aber es zeigt auch an all die Arbeit, dass es ganz eine andere Pflanze wieder ist, wenn man miteinander das bewirkt hat. Also wenn man es schnell anwirft, das neue Pflänzchen wieder reinnimmt und das als Lebensmotto hat, möglichst viele Pflänzchen, dafür keine so richtig müssen Sorge geben. Das ist natürlich auch ein Modell und das möchte ich auch gar nicht jetzt abwerten, sondern ich denke einfach, es ist ein anderes Modell, aber natürlich nie aus bindungstheoretischer Sicht die gleiche Bedeutung wie ein Pflänzchen, das eine längere gemeinsame Geschichte hat. Weil es ist einfach immer so, Bindung ist etwas extrem kostbares. Ich meine, ich argumentiere auch als Psychologe, als Forscher, wo man einfach sieht, die Bindung ist das Wichtigste für uns. Also, wenn man jetzt mal schaut, warum haben Leute Störungen, dann sind es immer vier Gründe, die man nennen kann. Das eine ist eben Bindung. Bindung ist nicht ausreichend da, ist eine unsichere Bindung, es ist keine Bindung vorhanden. Das Zweite ist immer Kontrollmöglichkeiten, da kann ich auch Einfluss nehmen auf die Umwelt. Das Dritte ist die Sinnhaftigkeit, habe ich auch Sinn mit dem, was ich mache. Und das Vierte ist die Wertschätzung, erfahre ich Wertschätzung. Und wenn die vorhanden sind, dann geht es gut und dann sind wir gesund. Und das ist echt das, was man natürlich, und der Partnerschaft ist natürlich ein Fundus von all dem. Also eine glückliche Paarbeziehung, die gibt mir Wertschätzung, die gibt mir das Gefühl von Sinnhaftigkeit. Da habe ich auch Kontrolle darüber, ich weiss, ich das und das mache, hat es die und die Folgen, die kann ich auch abschätzen, die kenne ich auch. Und es ist eine unglaubliche Ressourcenverbindung. Und darum denke ich, ist es etwas extrem Kostbares und darum auch etwas Schützenswertes.
Ein schönes Schlusswort. Danke vielmals, Herr Bodemann, für das spannende Interview.
Merci, Herr Barrett.